Ist toll mit den Kindern, oder? Wenn die so stehen, so eine Linie, und das war gerade so gut aus, so wie, so ein, wie beim Familiengottesdienst neulich, wo sie die Größe gesehen haben. Ich wünsche uns allen Gottes Gnade, weil ohne seine Gnade würde keiner von uns erkennen, dass er da ist, würde niemand von uns glauben, dass ihr, dass du, dass sie glauben, das ist reine Gnade. Dass uns unsere Schuld vergeben ist und vergeben werden kann, reine Gnade. Und diese Gnade wünsche ich euch allen, auch vor dem Bildschirm, dass Gott euer Herz aufschließt, dass er euch sehen lässt, dass bei ihm und seinem Sohn Jesus Christus die Rettung zu finden ist. Und nur bei ihm. Gott segne uns alle und gebe uns seinen Heiligen Geist. Amen. Paulus schreibt einen Brief an Timotheus, Nummer 1. Das ist heute der Predigtext, den habt ihr eben gehört, vorgelesen von Dorothee Wehrmann. Darum geht's. Und Timotheus war so der Liebling von Paulus. Er sagt an mehreren Stellen, der ist mir gleich, der hat ein Herz fürs Evangelium. Deine Oma glaubte schon, schreibt er einmal, deine Mutter glaubte mit ganzem Herzen und ich weiß, du auch. Und er schreibt diesen Brief allerdings an ihn wegen einem Vorfall in der Gemeinde. Es tauchten immer mehr Irrlehrer auf, die das Evangelium zu so einer Wischiwaschi-Sache machten und veränderten und eben die Gnade Gottes in Jesus Christus nicht mehr auf Platz 1 setzten. Buße tun, Umkehr war nicht mehr dran, sondern es ging nur noch um andere Dinge, die ihr Lehrer in die Gemeinde mitbrachten. Und er sagt, Timotheus, dir vertraue ich das an, dass du da hingehst, auf den Tisch haust und sagst, wir wollen nur das reine Evangelium, wie es uns von Gott überliefert worden ist. Schmeiß die Irrlehrer raus und predige das Evangelium. Und er spricht in einem Vers vor unserem Text, im Vers 11, von dem Evangelium der Herrlichkeit. Das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, die tut gut, die ist herrlich, die will dir Gutes tun. Die verbreitet keine Angst, kein Schrecken, sondern die will dich erreichen und dir den Rettungsring zuwerfen. Und Paulus schwärmt heute in dem Text richtig von dieser Gnade Gottes, die ihm widerfahren ist. Ich habe 10 Punkte. Ich mache es tatsächlich heute kurz und gut, aber 10 habe ich. Und ich gehe die durch, weil das sind die Punkte, die Paulus wichtig geworden sind. Und die sind mir auch wichtig geworden. Und vielleicht sagt der eine, der Punkt, der spricht mich an oder der andere lässt mich kalt. Aber ich weiß, dass Gott dich heute ansprechen will. Uns alle will er ansprechen. Durch das Predigtwort, durch sein heiliges Wort. Nummer 1, du bist nicht zu weit weg. Ich erlebe immer wieder Menschen, die denken, Gott kann mich nicht mögen. Nicht für mich, ich habe zu viel Schreckliches getan. Ich habe meine Frau betrogen, ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich habe vielleicht sogar im schlimmsten Fall jemand umgebracht. Das gibt es alles, nur keiner redet davon. Du bist niemals zu weit weg von Gott, als dass er dich nicht wieder zurückholen kann. Was wir eben gesungen haben, er ist oben, unten, überall um dich herum und es liegt nur an dir, einen Schritt auf ihn zuzutun. Gott ist immer nur ein Gebet weit von dir entfernt, egal wie weit das war. Sobald du dich umdrehst und rufst, Jesus Christus, ich brauche dich, ist er da. Unser Gefühl sagt das manchmal. Gott hat mich im Stich gelassen, er hört nicht mein Gebet. Das fühlt sich nicht so an, dass er mir zuhört. Er ist weit, weit, weit weg. Aber vertraut eurem Gefühl bitte nicht. Vertraut auf Gottes Wort, was da geschrieben steht. Und wenn Jesus dir verspricht, ich bin bei dir bis an der Weltende, dann ist das Versprechen größer als dein Gefühl, das du auf dem Herzen hast. Lass dich im Glauben nicht von deinen Gefühlen leiten, sondern von Gottes Wort. Du bist niemals zu weit weg. Wenn doch, wenn du dieses 100. Schaf bist, weswegen Jesus die 99 zurücklässt, dann verkürzt Jesus selbst die Strecke, geht auf dich zu und dann bist du auf einmal vor ihm. Lass dich finden, heißt es ja so oft. Du bist nicht weit weg. Paulus schreibt, ich war ein Lästerer, Verfolger und Gewalttäter. In der Apostelgeschichte wird Stephanus gesteinigt und da steht, und alle, die die Steine warfen auf Stephanus, legten ihre Klamotten, ihre Taschen bei einem Mann ab, der Saulus hieß. Und das heißt nichts anderes, dass Saulus, der spätere Paulus, die Verantwortung übernimmt für diesen Mord. Vor Gott stehe ich, ihr könnt eure Sachen bei mir ablegen, ich übernehme die Verantwortung, steinigt ihn. Wieso? Weil er an Jesus geglaubt hat. Und deswegen sagt Paulus, ich bin die Nummer eins der Sünder. Und ich weiß nicht, warum Gott mir Gnade gewährt hat, mir vergeben hat. Und wenn er das sagt, dann heißt das doch, wenn ich die Nummer eins bin und Gnade bekommen habe von Gott, dann kannst du auch Gnade bekommen, was auch immer es war oder ist, was du im Leben getan hast. Punkt 2, Gnade kommt nicht, wenn du perfekt bist. Sie kommt, weil du es nicht bist. Ich führe die Diskussion immer wieder. Ich kann erst zu Gott kommen, ich kann erst beim Abendmahl teilnehmen, wenn ich perfekt bin. Nein, kannst du nicht. Du wirst nämlich niemals perfekt sein. Allein der Gedanke, wenn ich sage, oh, jetzt bin ich perfekt, habe ich schon mit Arroganz und dieser Hochnäsigkeit gesündigt und bin doch wieder gefallen. Demut, das Wissen, dass ich Sünder bin und nur auf die Gnade Gottes angewiesen bin, nur damit überleben kann, das macht mich bereit, zu Jesus zu gehen und zum Abendmahl. Ich brauche dich, Jesus, weil ich Sünder bin. Und da muss ich doch zu Jesus gehen. Ich kann doch nicht wegbleiben von ihm und sagen, so wie ich bin, kann ich nicht zu dir kommen. Ich weiß noch einmal im Kindergottesdienst, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube bei uns in Soest, da kam irgendwann ein zerlotterter Junge an, in dreckigen Klamotten, stank auch. Und am Ende sagte einer von den Mitarbeitern, so wie du aussiehst, brauchst du nicht mehr zum Kindergottesdienst kommen. Ja, falsch. Genauso wie du bist, kannst du kommen, aber du musst nicht so bleiben. Wer zu Jesus kommt, kann so kommen, wie er ist. Auch das ist eine ewige Diskussion. Das habe ich in Altenau gesagt. Und ich habe im Nachhinein erfahren, ein Mann unter uns, dem sind die Tränen dabei gelaufen, weil er das noch nicht gehört hat. Wie, ich kann so kommen, wie ich bin? Ja, du kannst so kommen, wie ich bin. Und ja, es stimmt, wer zu Jesus kommt, wird nicht so bleiben. Das geht gar nicht. Wer zu Jesus kommt, wird sich verändern, selbst wenn er das von Anfang an gar nicht wollte. Aber diese Gnade, diese Liebe, die man dann erfährt, die verändert einen, ob man will oder nicht. Du kannst so kommen, wie du bist, mit dem ganzen Schrott, den ganzen Sünden, den ganzen Müll, den schlechten Gedanken, mit deiner Vergangenheit, mit deiner Gegenwart, mit deiner Zukunft, kannst du so kommen. Aber sei dir gewiss, du wirst nicht so bleiben. Wer es wagt, auf Jesus zuzugehen, wird sich verändern. Alleine die Schuld, die mir dann bewusst wird in seiner Nähe, kann ich abgeben und krieg sie bekommen, weil Jesus Christus dafür gestorben ist. Wir hier sind alles nicht perfekte Menschen. Wir sind alle Sünder, sonst wären wir nicht hier. Oder will sich einer melden und sagt, ich bin perfekt? Hat einer Mut? Nee. Vor dem Bildschirm vielleicht in den Chat schreiben, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und keiner hat geworfen. Weil wenn jeder in sich geht und nachdenkt, weiß jeder, ich bin's nicht. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, schreibt Paulus an Timotheus. Jesus kam, das ist Punkt 3, genau für solche wie dich. Und wie mich. Für uns kam Jesus. Jesus kam mit dieser guten Botschaft, hier ist Rettung zu finden für dich. Gibt ja auch die schlechte Botschaft, die heißt, wir alle sind in Richtung Hölle unterwegs, wir alle gehen auf den Abgrund zu. Aber Jesus ist nicht gekommen, diese Botschaft zu bringen, denn das ist eigentlich Tatsache. Ja, wir alle gehen auf den Abgrund zu und wir alle landen in der Hölle. Weil da so ein großer Graben zwischen mir und Gott ist, dass ich dir nicht überwinden kann. Aber das ist ja nicht die Nachricht, die Jesus bringt. Jesus ist gekommen, um zu retten, die verloren sind. Wir sind unterwegs in Richtung Tod, in Richtung Hölle. Aber die Botschaft von Jesus ist, hier ist der Rettungsanker. Ich werfe ihn dir zu. Hier ist der Weg daraus. Das ist die gute Nachricht. Lukas schreibt in Kapitel 19, berichtet von Jesus, der sagt, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Oder er schreibt auch, ebenfalls Lukas berichtet davon, was Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Siehst du nicht, wo du lang gehst? Dreh um. Und dann das Entscheidende, Jesus reicht uns die Hand. Wie Petrus, als er untergeht. Oder nimmt den Rettungsring als Bild. Jesus wirft ihn uns zu. Wie schlimm ist das? Man ertrinkt und man hat keine Hand, man hat keinen Rettungsring. Nichts, an dem ich mich festhalten kann. Und Jesus sagt jedem Menschen, hier ist er. Hier ist meine Hand, hier ist der Rettungsring, ergreife ihn. Jesus kam genauso für Paulus als auch für mich und dich. Punkt 4, wenn du Angst hast, dass du zu weit gegangen bist, schau auf Paulus, der seinen Namen ändert, der vorher Saulus hieß und sagt, meine Veränderung war so groß, 180 Grad, ich möchte jetzt Paulus heißen, dass jeder merkt, ich habe mich verändert. Wenn du Angst hast, dass du zu weit gegangen bist, schau auf Paulus. Nochmal, er sagt, ich bin die Nummer eins der Sünder. Keiner kann mithalten. Und wenn ich Gnade kriege, du dann auch. Ich habe vor kurzem von einem Mann gehört, der in der Gemeinde aktiv ist, nicht in unserer, aber auch nicht weit weg. Und er hat seine Frau betrogen. In der Gemeinde mit jemandem. Und er gibt es aber nicht zu. Und er wird aggressiver. Von innen frisst ihn diese Schuld auf. Nimmt Begriffe für seine Frau und für seine Tochter, die unter der Gürtellinie sind. Aber wenn er in der Gemeinde ist, ratet mal, setzt er die fromme Maske auf. Und keiner würde glauben, dass er so eine Sünde getan hat, weil keiner weiß es. Aber Sünde frisst dich auf, Sünde lässt dich verbittern. Und ich habe dann nur gesagt, dieser Mensch leidet wahrscheinlich selber daran, dass er Jesus Christus, an den er glaubt, betrogen hat, dass er seine Frau betrogen hat, dass er seine Familie betrogen hat, dass er seine Gemeinde betrogen hat. Und dann verbittert man. Und vielleicht kann er es nicht zugeben, weil er denkt, Jesus vergibt mir nicht. Und Paulus sagt hier doch, wenn Jesus mir vergeben kann, dann kann er auch dir vergeben. Sünde muss an die Oberfläche. Und ich weiß, was dich manchmal quält, wo du deine Sünde siehst. Ich lade dich immer ein, bring sie vor Gott. Du musst es ja keinem sagen, aber du kannst es mit Gott ansprechen. Der kennt dein Herz doch eh. Dann lass es doch raus und sag, vergib mir, ich weiß, dass es falsch war. Die Gnade, die Paulus, die Saulus gekriegt hat, die will ich auch haben. Und das Schöne ist, Gott gibt sie dir. Gott sagt niemals, nee, du bist zu mir gekommen, hast deine Sünde bekannt, das ist zu viel des Guten, dir gebe ich keine Gnade. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu, sagt das Alte Testament. Bei Gott gibt es Gnade in Hülle und Fülle. Die Gnade unseres Herrn, schreibt Paulus in unserem Predigtext, ist über die Maßen groß gewesen. Ich habe mich gefragt, und das ist so die typische Frage, ja. Saulus, der alte Paulus, hat ja Zeit gehabt, Gemeinden zu verfolgen, Menschen hinter Schloss und Riegel zu bringen, auspeitschen zu lassen, weil sie Christen waren. Wieso hat Gott nicht früher eingegriffen? Hananias kriegt den Auftrag. Paulus wurde ja umgehauen von Jesus, Saulus wurde umgehauen von Jesus auf dem Maultier, war 3 Tage blind und dann sagt Gott Hananias, das war ein gläubiger Mensch, geht zu ihm. Und diesem Hananias sagt, geht nicht, mir schlottern die Knie. Saulus hatte so einen bösen Ruf, der hat den Gemeinden Angst gemacht. Saulus ist in der Nähe, lass uns die Türen verriegeln, lass die Küsterin alles zumachen und beobachten, dass er bloß nicht hier reinkommt. Der will uns aufmischen und uns in Gefängnis bringen. Die Hohenpriester hatten ihm die Erlaubnis gegeben, Tabula rasa zu machen mit den Gemeinden. Und Hananias hatte die Hosen voll, weil Gott ihm sagte, zu diesem bösen Menschen sollst du gehen. Er hat es dann gemacht. Aber dann seine Angst, seht ihr, wie böse Saulus gewesen sein muss, dass alle Christen, alle Gemeinden Angst vor ihm hatten. Wieso hat Gott das nicht vorher gemacht? Er wird ja schon einige hinter Gitter gebracht haben. Aber es gibt einen Vers in der Bibel, der lautet, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Kommt von Jesus. Und vielleicht musste Saulus so böse werden, dass er merkt, wie groß die Gnade Gottes ist. Dass er seine Sünden erkennt und die Größe der Gnade Gottes, die ihm widerfahren ist, erkennt und in Schwärmen gerät. Weil das einfach nicht in seine Birne wollte, dass Gott ihm vergeben kann. Er sagt ja, ich wusste es nicht besser. Und manchmal verirren wir uns auch. Menschen verirren sich und denken, ich liege richtig. Und ich höre nicht auf andere. Ich bin von Gott erwählt, die Gemeinden Jesu zu vernichten. Er sagt, davon war ich überzeugt. Ich war überzeugt, richtig zu liegen mit meinen Überzeugungen und meinem Glauben. Aber er lag nicht richtig. Und dann sah er seinen großen Haufen Schuld. Und Jesus sagt, vergeben. Der ganze große Haufen, die große Rechnung, vergeben. Gottes Gnade ist nicht knapp, sie ist überfließend. Punkt 5, habe ich damit schon abgehakt. Gottes Gnade ist nicht knapp, sie ist überfließend, jeden Tag neu. Du kannst sie immer in Anspruch nehmen. Punkt 6, deine Vergangenheit bestimmt nicht dein Leben. Dein Ziel, ein Neuanfang ist möglich. Saulus, der böse, teuflische Saulus, wird zum Paulus. Und die Vergangenheit, die er hatte, die Sachen, die er auf seinem Kerbholz hatte, spielen keine Rolle mehr in seinem neuen Leben. Sondern genau das Gegenteil. Er nutzt sein altes Leben, um anderen Menschen zu zeigen, guck mal, wie groß Gottes Gnade ist. Aber die Sünde, sein falsches Leben bestimmt nicht mehr sein Leben. Auch bei dir muss die Vergangenheit, die du mit dir rumträgst, nicht dein Leben bestimmen und erst recht nicht deine Zukunft. Durch Jesus Christus ist ein Neuanfang möglich. Auch für dich. Jederzeit. Auch zwischendrin. Auch als Christ kann man sich immer wieder verrennen. Hartherzig werden. Verbittert werden. So wie dieser Mann, von dem ich erzählt habe. Und dann kann man jederzeit einen Neuanfang machen. Aber das geht nur mit Jesus. Ohne mich, sagt Jesus, kann niemand etwas tun. Ohne mich weder Leben noch Wahrheit noch Weg. Wir müssen es nur ergreifen. Ist jemand in Christus, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das kannst du vorleben. Das merken andere Menschen. Manche legen auch den Finger in alte Wunden. Du bist kein Christ. Was du damals gemacht hast, disqualifiziert dich, dich Christ zu nennen. Sagst du doch, ich bin Christ. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Oder wisst ihr nicht, schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 6, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Du darfst schwach sein, ja, vielleicht darf ich sogar sagen, du musst schwach sein, damit Gottes Kraft in dir groß wird. Vielleicht musste deswegen Saulus gebrochen werden, vielleicht musste er deswegen noch so viele Menschen quälen und ins Gefängnis bringen, damit er merkte, wie schwach er ist. Das geht Ihnen auch später so, als Christ auch noch. Dreimal habe ich zu Gott gebeten, dass er meinen Stachel aus dem Fleisch wegnehme. Irgendwo hat er dran gelitten, und zwar richtig. Und Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sei dir niemals zu schade, im Gebet schwach zu wirken. Nach außen tun wir alle immer so. Alles in Ordnung, wenn man fragt, wie geht's dir, sagen wir, ja gut, stimmt aber gar nicht. Und zu Hause sind wir dann und verzweifeln am Leben. Wieso nicht beten und ehrlich sein zu Gott, Gott, ich kann einfach nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Im Seelsorgespräch gibt es das häufiger. Und dann habe ich keine Lust mehr zu leben. Ich habe darüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen. Sagt es Gott, das ist der Moment, wo er groß wird in dir. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal erzählt, eine Mitstudentin, Kirsten Schülke, in Hermannsburg, erstes Jahr, erzählte dann irgendwann, als man sich kennengelernt hatte, ich wollte mich umbringen, ich stand oben auf dem Hochhaus und wollte springen. Und auf einmal erschien mein Engel von hinten und sagte, spring nicht, du bist wertvoll. Und sie ist nicht gesprungen. Wieso Gott nicht zugeben, dass man nicht mehr kann? Natürlich sagt man das Gott nicht. Gott, ich überlege mich selber umzubringen oder ich kann nicht mehr, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht mehr. Doch, sagt es bitte. Weil das ist das Versprechen Gottes. Wenn du deine Schwachheit zugibst und zeigst, macht er dich wieder groß. Den geknickten Grashalm wird er wieder aufrichten, den glimmenden Docht wird er wieder entzünden. Das ist Gottes Angebot. Wenn du schwach bist, richtet er dich wieder auf. Du hast Angst vor der Zukunft, du hast Angst vor deinem Leben, du weißt nicht, was kommt. Sag es Gott. Wenn ich euch eine Anleitung fürs Gebet mitgeben darf, dann diese eine. Seid einfach grundehrlich in eurem Gebet. Sag ich immer wieder gerne, sei wütend auf Gott, dann sag es ihm. Wenn du enttäuscht bist, dann sag es ihm. Und ja, man sagt solche Sachen eigentlich nicht dem Schöpfer, der auf dem Thron sitzt, der dich gemacht hat und alles regelt und bestimmt. Aber genau deswegen darfst du es ihm auch sagen, weil er es aushält. Dieses fromme Gehabe, dass ich zwar wütend bin auf Gott oder enttäuscht bin, weil er irgendwie ein Gebet nicht gehört hat, weil ein lieber Mensch nicht mehr da ist, und im Gebet aber so tun und sagen, Gott, ich lobe und preise dich, aber im Herzen bin ich sauer auf ihm und enttäuscht. Wie soll da ein Gebet erhört werden, wenn ich Gott im Gebet was vorspiele? Wie soll das funktionieren? Aber wenn ich bete, Gott, es sind keine guten Gedanken, die ich über dich habe, aber sie sind da. Und ich sage sie dir, weil du mein Vater bist. Und ein Vater hält das aus, auch wenn das Kind schreit und meckert, dann sagt der Vater nicht, du bist nicht mehr mein Kind. Geh raus, ich will nichts mehr von dir wissen. Der Vater hält das aus und Gott ist viel besser als alle Väter dieser Welt zusammen und er hält das aus. Und wenn du Angst hast vor dem Tod, dann sag es Gott. Und wenn du immer noch nicht verstanden hast, warum Jesus am Kreuz sterben musste, dann frag Gott direkt. Du darfst schwach sein, du musst schwach sein, damit du Wunder erleben kannst, damit du einstimmen kannst wie Paulus und Gott loben kannst. Und dann Nummer 8, jetzt wird's hart, Jesus hat dir nicht nur vergeben, Gott hat dir nicht nur die Gnade geschenkt, damit du frei sein kannst und leben kannst, das ist der erste Gewinn der Gnade, die erste Hauptwirkung von Jesus Christus, die zweite ist, er hat dir nicht nur vergeben, er hat dich in seinen Dienst gestellt. Paulus schreibt in Vers 16, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Zum Verfolger, zum Vorbild. Was, der ist in der Kirche jetzt? Der glaubt an Jesus Christus? Das glaube ich nicht. Und wenn sich Paulus dann sehen ließ. Das sind Menschen allein zum Glauben gekommen. Der glaubt jetzt an Jesus Christus, der hat ihn doch verfolgt. Macht daraus kein Geheimnis. Wer Gottes Gnade erhält im Leben, hat auch den Auftrag, es weiterzugeben. Vorbild zu sein. Dass du oder sie heute hier sitzen, das hat Vorbildscharakter. Jeder kann euch sehen. Jeder fragt sich, warum sitzen wir hier? Weil wir alle diese Gnade gekostet haben. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wir sind alle hier, weil wir wissen, wir sind abhängig. Wir hängen an diesem Tropf der Gnade von Jesus Christus. Und daran hängt unser Leben. Sagt es weiter. Jesus hat nicht nur vergeben, er hat dich in seinen Dienst gestellt. Und ihr wisst es ja von mir, das kann alles Mögliche sein. Ihr müsst nicht hier vorne stehen. Ihr könnt mithelfen im Sommerfest, im Hintergrund. Ihr könnt einfach zum Gottesdienst gehen, mit einer Bibel unterm Arm. Ihr könnt einen Fisch hinten draufkleben auf euer Auto. Ihr könnt, großer Gott, wir loben dich, als Hupe einstellen und immer, wenn ihr irgendwo auf der Autobahn seid, das Lied ertönen lassen. Gar nicht beabsichtigt, ist mir auch eines klar gewesen, wenn man daraus kein Hehl macht. Und bei uns steht ja die Telefonzelle rum. Tom hatte gestern ein paar Freunde da zu Hause. Und er sagt, was ist denn dein Vater für ein Verrückter? Wieso hat er eine Telefonzelle da stehen? Und dann gehen sie in den Keller und dann sind da Armbrust, Pfeil und Bogen und Ziel. Und die fragen auch, wieso hat dein Vater denn das Zeug? Dann sagt Tom nur, ja, das eine ist für den Konfirmandenunterricht mit Pfeil und Bogen. In die Mitte treffen, das Ziel nicht verfehlen vom Leben, das andere Telefonzelle, wer dabei war, rufe Gott an in der Not, dann wird er dich erretten. Gibt's ja nicht. So einen Pastor haben sie noch nie erlebt. Ich habe nichts gemacht. Das Ding steht da rum und vergammelt, die Telefonzelle. Aber Gott benutzt solche Dinge, um Menschen aufmerksam zu machen. Und das Gleiche macht er mit dir auch. Glaub nicht, das ist Job des Pastors. Geht in den Gottesdienst vor die Tür und ruft, ich gehe jetzt in den Gottesdienst. Dann weiß jeder Bescheid. Dann kommt wahrscheinlich so eine Gardine am Fenster, guckt weg. Weiß ich schon. Ich beobachte dich schon immer jahrelang. Deine Geschichte kann anderen Hoffnung geben. Das ist Punkt 9. Kommt zum Ende. Deine Geschichte kann anderen Hoffnung geben. Stell dir mal vor, Saulus hätte das nicht weitererzählt. Dann wären wir richtig arm dran. Da ist einer, der hat es erfahren und sagt, ich schweige nicht, ich gebe es weiter. Meine Lebensgeschichte kann anderen Hoffnung geben. Wenn du Gott mal erlebt hast, wenn dir vergeben wurde, erzähl es weiter. Wenn dein Gebet erhört wurde und du bist vor Freude ausgeflippt, weil du sagst, es war so toll, ich habe gebetet und Gott hat eingegriffen in mein Leben, dann erzähl es weiter, weil das macht anderen Menschen Mut, auch zu beten. Und wenn du Zweifel hast, dann rede bitte auch darüber und sag, ja, ich habe da manchmal Zweifel, wenn manches passiert ist in meinem Leben. Bei anderen geht es genauso. Und dann erzähle aber auch, wie Gott dich da rausgeholt hat. Wie schön das ist. Deswegen nehme ich bei jedem Glaubenskurs auch immer was mit. Auch bei Seelsorgegesprächen nehme ich immer was mit, weil ich auch höre vom anderen, wie Gott ihn oder sie da rausgeholt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche das. Dass ich merke, Gott wirkt bei euch. Und ihr habt mehr erlebt, als ich erlebt habe. Und wenn wir als Gemeinde alles in einen Topf schmeißen, alles, was wir von Gott erlebt haben, dann stärken wir uns gegenseitig. Deswegen ist Gemeinde so wichtig. Weil ich bin in einer anderen Situation als einer von euch. Ihr freut euch vielleicht gerade tierisch, weil es geht bald in Urlaub. Und der andere ist deprimiert, weil gerade was Schlimmes passiert ist im Leben. Und wenn wir hier nur die fromme Maske aufziehen, und nur lächelnd da sitzen und sagen, ich glaube an Gott und Jesus, dann hilft das nicht. Das hilft nur, wenn das von tiefem Herzen kommt. Dann steckt das an. Diejenigen, die zugeben können, bei mir ist es gerade nicht so. Schweigt bitte nicht. Deswegen ist Kirchencafé so wichtig. Da kann man reden, da kann man sich austauschen. Deswegen sind Hauskreise so wichtig, wo man miteinander etwas berät. Bibelstunde. Wichtig, weil das nicht nur einer vorne, der predigt. Punkt 10. Paulus endet nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit tiefem Lob und Ehre an Gott. Er schreibt aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der alleine Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit, schreibt er. Der schwärmt davon. Der will dir die Gnade schmackhaft machen. Lass dir das nicht entgehen. Das war so toll, die Herrlichkeit des Evangeliums zu spüren, die Gnade zu erfahren, zu merken, dass Gott der ewige König ist. Und vergesst nicht, warum er das alles schreibt. Er will klarstellen, das ist das Evangelium. Und es gibt viele andere Religionen, es gibt Pastoren und Theologen, die ihr Lehrer sind, die auf dem falschen Weg sind. Und wir müssen das Evangelium Jesu Christi auch verteidigen gegen die Irrlehrer. Und ich weiß, das ist heute nicht in. Das wollen auch die Obersten von der Kirche nicht hören. Aber wir können zum Beispiel nicht sagen, dass der Gott der Bibel und Allah gleich sind. Der Gott der Bibel, Jesus Christus und Allah sind so weit entfernt wie Hölle und Himmel. Und da können wir nicht einfach sagen, das ist alles schön, lasst uns gemeinsam beten, auch alle sind wir eigentlich gleich und Gott ist überall der Gleiche. Nee, das geht nicht. Das haben die damals versucht und Paulus sagt, bloß nicht. Das macht das Evangelium kaputt. Wir können das Evangelium auch nicht ersetzen gegen irgendwelche tollen Veranstaltungen. Oh, die Kirche ist leer, Herr, lass uns mal ein Konzert veranstalten. Da kommen wenigstens noch welche. Nein, das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist der gekreuzigte Jesus, der auferstanden ist. Und wenn wir nicht umkehren von unserem Weg, gehen wir verloren. Wenn wir diesen Rettungsring von Jesus nicht annehmen, diese Hand nicht ergreifen, dann gehen wir verloren. Aber wir haben die gute Nachricht. Denkt immer dran. Wir haben die gute Nachricht. Rennt nicht rum und sagt, du fährst in die Hölle, du fährst in die Hölle. Das passiert eh. Die gute Nachricht ist, es gibt Rettung. Da hält einer deine Hand, seine Hand dahin und will deine ergreifen. Da liegt ein Rettungsring, dreh dich mal um, du musst dich ertrinken. Und das ist die gute Nachricht, wie Paulus. Schwärmt davon. Ich habe es erfahren. Ich bin gerettet. Und ich kam nicht drum rum, jetzt nach der Predigt, bin jetzt gleich fertig, ein Lied zu singen. Es ist Englisch. Aber es war das erste Lied, was mir einfiel, nachdem ich den Predigttext gelesen hatte. Das Lied heißt Amazing Grace. John Newton war der Captain eines Sklavenhändlerschiffes und er hat Menschen verkauft, gehandelt, geschlagen, eingesperrt, missbraucht. Und dann kommt er in einen Sturm, erlebt Gott und er kehrt um von seinem Weg. Es dauert ein paar Jahre, wird Pastor und schreibt dieses Lied. Ich bin der Elendste und Gott hat mich sehend gemacht. Ich war blind und jetzt bin ich sehend. Das ist Paulus. Das ist Saulus, genau was er schreibt. Umkehr ist möglich. Und deswegen habe ich das Lied, eine Ausnahme auf Englisch. Hast du den deutschen Text noch drunter gekriegt, Dominik? Ich sehe einen Daumen hoch, gut. Also für alle, die das Englische nicht so mächtig sind, die steht da drunter. Er schwärmt wie Paulus von der Gnade, passt zu Vers 17. Erstaunliche Gnade, Vers 1, wie süß der Klang, der einen Elenden wie mich gerettet hat. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, war blind, aber jetzt sehe ich. Amen. Lasst uns das Lied singen. Ich hoffe, ärgert euch nicht zu sehr über das Englische, aber versucht mal mitzusingen, weil es eigentlich schön ist. Das kennt man ja auch meistens aus dem Fernsehen, aus Filmen. Amazing Grace, how sweet the sound.